Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Folge 224 und wie immer sind dabei die liebe Anne.
Guten Tag.
Und der liebe Daniel.
Guten Abend.
Der im Bodensee nach Weißenhain taucht.
Ist klar.
Und meine Wenigkeit ist auch am Start, die sich am Zahnfleisch verbrannt hat. Deswegen perfekte Bedingungen für eine Podcastaufnahme. Und wir haben den letzten MLS-Spieltag und ein bisschen das Versagen des US Men National Teams werden wir auch noch ein bisschen sprechen, die ja schön reingeschissen haben, wenn man es auf gut Deutsch sagt. Genau. Ich hätte gesagt, fangen wir mit der MLS an, oder?
Ja.
Dann, was waren eure Highlights an diesem Spieltag? Gab es ein Spiel, was euch besonders gecatcht hat?
Es gab viele Spiele, die langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber die recht knapp ausgegangen sind.
Mhm.
Ansonsten gab es so ein paar Spiele, die leichte Überraschungen mit sich gebracht haben. Beispielsweise, dass ein Team gewonnen hat, von dem wir es nicht erwartet haben, und ein Team verloren hat, von dem wir es auch nicht erwartet haben, nämlich die Partie Vancouver gegen Chicago. Und das war ja das Burhalter-Duell. Sebastian Burhalter für Vancouver und sein Vater natürlich als Trainer für Chicago Fire. Ich hätte nicht gedacht, dass die Partie so ausgeht, wie sie am Ende ausgegangen ist, muss ich ehrlich so sagen.
Vor allem, weil Daniel in der letzten Folge und jetzt zuletzt auch mit dem Artikel bei Box to Box, die Vancouvers oder die Whitecaps, besser gesagt, so in den Himmel gelobt hat. Ich glaube, das war eine Strategie von dem Köl. Wie er am Ende geschrieben hat, er hat den Rivalen so hoch gelobt. Ja. Mit Absicht, würde ich sagen.
Alles Taktik.
Dein Karma. Wenn es bei Seattle funktioniert, funktioniert es auch bei den Whitecaps, ne?
Das heißt, ich muss jetzt die Sounders roasten. Am besten vor dem Weltpokal. Und dann alles fein.
Easy win, hätte ich gesagt.
Bei Chicago und Vancouver sind mir mal ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, dass Vancouver wahnsinnig fahrlässig mit ihren Chancen war. Sie hatten mehrfach eine ziemlich gute freie Schussbahn aufs Tor, haben die aber nicht genutzt, sondern haben versucht, den Ball dann direkt anzunehmen, so mit halbhohem Fuß, auf Kniehöhe etwa, mehrfach. Und dann ist jeweils immer der Ball übers Tor gegangen, überraschenderweise. Wenn man den Fehler einmal macht, dann könnte man vielleicht daraus lernen, dass das nicht die beste Position ist, den Ball anzunehmen. Aber wurde nicht, sondern es wurde halt immer wieder gemacht. Ständig die Bälle wirklich übers Tor. Und weiß ich nicht, bei Vancouver hat es an dem Tag irgendwie so gar nicht gepasst. Während Chicago, die ja schon in der ersten Minute in Führung gegangen waren, das sehr, sehr konstant sauber gemacht haben und letztendlich man auch sagen muss, dass die Verteidigung von Vancouver nicht so richtig da war an dem Tag. Ja, und am Ende 1-3 für Chicago, Vancouver mit der ersten Niederlage.
Ja, hat es doch gegen einen vermeintlich schlagbaren Gegner. Chicago macht es aber bis jetzt auch überraschend stark.
Ja, ich finde, du kannst Chicago nicht disrespecten.
Nee,
ich meine, die spielen
drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.
Ja, also das ist in Ordnung.
Darauf kann sich sehen aufbauen. Lassen.
Ja. Aber es reicht nochmal wieder mit Auswärtssiegen.
Es gab aber.
Ja, mal gucken.
Es gibt auch eine interessante Statistik. Ich suche sie gerade. Ja, genau hier. Chicago hat die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Das ist das letzte Mal oder das ist das erste Mal seit 16 Jahren.
Und wahrscheinlich das erste Mal, dass sie drei Auswärtsspiele überhaupt gewinnen, oder?
Genau, also das erste Mal seit 16 Jahren, dass sie drei Auswärtsspiele hintereinander gewinnen.
Ah, ich dachte, du meinst generell drei Spiele.
Nee. Muss man also, man muss schon sagen, Greg Berhalter macht da einen ziemlich okayen Job anscheinend. Aus einem Team, was jetzt nicht so super krass eigentlich ist. Das läuft schon ganz okay.
Ja, und wie gesagt, an sich haben sie sich ja auch relativ gut verstärkt, wie wir ja auch schon angesprochen gehabt haben. Es ist jetzt nicht schlecht, aber das kann man gefühlt vor jeder Saison bei Chicago sagen und dann sind es doch wieder schlecht. Diese Saison sieht es bis jetzt noch gut aus, aber mal nicht so viel loben, weil sonst bin ich am Schluss doch wieder Letzter. Habt ihr die Partie Charlotte gegen San Jose gesehen?
Ja.
War ja sehr torreich mit 5 Toren. Charlotte gewann 4-2. Haben wir eigentlich gesagt, dass Chicago 3-1 gewonnen hat? Ich weiß nicht.
Ja.
Naja, jetzt ist es erwähnt. Okay, gut, ich wusste es nicht mehr. Charlotte hat 4-1 gegen San Jose gewonnen. Und es gab noch eine rote Karte in dem Spiel. Das heißt, ja, war ein bisschen was los. Fangen wir mal, würde ich sagen, mit den Toren an. Einfach, Charlotte hat auch relativ schnell nach 40 Minuten 3-0 geführt. Pep Beal mit dem 1-0, Westwood 2-0 und Bronico mit einem sehr sehenswerten 3-0, fand ich. Allgemein waren das alles relativ schön rausgespielte Tore auch. Pep Beal hat auch noch eine Vorlage gegeben, wurde zwei Vorlagen und ein Tor ist somit Man of the Match gewesen. Richtig stark. Und dann in der 52. macht Vargas das 4-0. Und dann später gab es eben noch einen Elfmeter durch die rote Karte von Charlotte. Den hat dann Arango für San Jose zum 4-1 verwertet. Eher Kosmetik, aber zur roten Karte zum Foul. Habt ihr die gesehen?
Ja.
Ja.
Also, ja. Es war einfach mehr oder weniger letzter Mann. Zweikampf, Privet hat die bekommen von Charlotte und er hält seinen Gegenspieler halt an der Schulter und reißt sie nach unten im eigenen 16er. Einfach nur dumm. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, auch keine zwei Meinungen.
Ich muss trotzdem sagen, es war eigentlich nicht die dümmste Aktion, sage ich jetzt einfach mal an diesem Tag. Ich muss sagen, hier von Bronico, 3-0 das Trikot ziehen in der ersten Halbzeit. Sorry, aber nein.
Wollte ich auch gerade
sagen. Keiner würde ich sehen. Du bist eh schon hässlich. Na, lass doch bitte das Trikot an. Dann fällst du wenigstens nicht mehr auf als die anderen 10 Spieler mit dem gleichen Trikot.
Vor allem ist es halt auch komplett unnötig. Wieso ziehst du in der 40. Minute das Trikot aus, bekommst dafür gelb?
Eben.
Vor allem ist es ja auch nicht nur ein Trikot ausziehen, sondern auch noch wegwerfen und dann rennen. Wenn du das in der spielentscheidenden Situation, in der 93. Minute beim 2-1 machst, ja okay, da kann ich es vielleicht nachvollziehen, aber in der 40. Minute dir die gelbe Karte abholen.
Wirklich, ich hätte es, nach dem Moment, hätte ich es wirklich San Jose gegönnt, dass sie dieses Ding noch drehen. Dass sie einfach diesen Punkt damit nach Hause nehmen und noch 3-3 spielen, das war wirklich so eine Karma-Schelle gewesen, dass es kracht. Die hätte man bis nach Deutschland gehört. Aber leider ging es, wie du sagtest, 4-1 aus, Vincent. Die rote Karte. Ich habe schon vorhin zu Anne gesagt, als du noch nicht da warst. Es ist ja so, es gibt rote Karten und es gab auch an diesem Spieltag rote Karten für Dummheit. Zum Beispiel, weil du einen Ball weggeschossen hast oder irgendwas, was machst. Gibt halt gelb, gelb-rot. Ist dann halt die Folge. Dann auch für Meckern. Wenn du zu viel redest mit dem Schiri, dich beschwerst, kriegst du halt in 2 Minuten 2 gelbe Karten, auch gelb-rot. Da gab es auch eine Fehlentscheidung. Auf die kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Zumindest für mich eine Fehlentscheidung. Und die rote Karte, die ist einfach nur dämlich. Also, er hat ja seiner Mannschaft damit nicht mal irgendwie in Gefallen getan. Ich meine, du führst 4-0, dann lass ihn doch einfach durchlaufen. Und wenn du schon das Foul ziehen willst, dann hol ihm halt die Beine weg. Aber für sowas eine rote Karte ist doch langweilig. Jetzt fehlte ein Spiel natürlich für Notbremse, wobei es meiner Meinung nach für die Dummheit eher 2 Schatten sein sollen.
Sonst noch was zum Spiel?
Ich hab nichts mehr.
Gut. Dann, wer auch nichts mehr hat, ist Peter Vermees, denn der hat keine taktische Einstellung mehr im Schädel. Ich bring's jetzt kurz hinter mir. Kansas verlor 2-0 gegen den LAFC. Ja. In der Startelf hat sein Startelfdebüt der MLS-Draft-Spieler Jansen Müller gegeben. Hat dann auch das 1:0 verschuldet, indem er den Ball erst richtig geil erobert und dann richtig dumm verliert. Und dann, ja, resultierte das 1:0 für LAFC durch Martinez, David Martinez. Was ein schönes Tor war, weil er aus ziemlich spitzen Winkel den Ball noch verwandelt. Also muss man dann auch mal gucken, ob Pulskamp da nicht irgendwie seine Torwart-Ecke ein bisschen vernachlässigt hat. Ja, ärgerlich. Und dann Aaron Long macht dann später noch mit dem Knie, popelt er den Ball noch irgendwie über die Linie. 2:0. Und ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Kansas war, die waren nicht mal schlechter. Die haben eigentlich schon ihre Chancen auch gehabt. Aber die sind irgendwie mehr oder weniger wieder an sich gescheitert. Lloris hat aber auch richtig stark gehalten. Der hatte da schon zwei, drei Dinge rausgeholt, muss man auch sagen. Aber ja, Satz mit X, das war wohl nichts. Erfolgreicher war es, glaube ich, bei den Red Bulls, oder Anne?
Ja, also man muss noch was dazu sagen.
Wir müssen trotzdem über das Spiel reden.
Ach, nee, bitte nicht.
Ganz kurz noch, LA Galaxy hat 2:2 in Minnesota gespielt und damit ist Kansas jetzt auf dem letzten Platz der Western Conference, weil LA Galaxy hat jetzt 2 Punkte, Kansas hat 1 Punkt. Also nicht mal
ja,
mehr
schön.
LA Galaxy ist schlechter als Kansas.
Das interessiert
keine
Sau.
Wir müssen trotzdem ein, zwei Sätze darüber reden, Vincent, das tut mir leid, aber da musst du halt auch durch. Nein, also erstmal die Trainerfrage nach 5 Spieltagen zu stellen, finde ich schon ein bisschen frech. Ich meine, klar, ihr habt einen
ich,
Punkt aus 5 Spielen, was...
Wir stellen die schon seit 2 Jahren, die Trainerfrage.
...viel so wenig ist. Aber hinzu kommt, das Problem ist halt, wenn du halt einfach scheiße spielst, du schlechte Spieler hast, du halt einfach einen Kaderplaner hast, der irgendwie zu viel FM gespielt hat und keine Ahnung hat von der MLS, dann machst du halt nichts, dann hast du halt Pech gehabt. Aber da direkt einen Trainer in Frage zu stellen, weil ich glaube, er ist weiterhin ein guter, aber es sind halt die Spieler.
Ihr könnt einen Gönn haben?
Wir haben Brian Schmetzer.
Ja, der wird auch bald in Rente gehen.
Ja, aber ich meine, es wäre langweilig, wenn wir einen guten MLS-Trainer holen und dann direkt uns verbessern und dann in den nächsten Jahren anders gewinnen. Von daher.
Nee.
Aber manchmal muss man ja die Trainerfrage stellen, weil beide Seiten frischen Saft brauchen. Und ich habe auch den Eindruck, dass Sporting da in dem Fall mal wieder einen frischen Trainerkopf haben oder gebrauchen könnte. Man muss ja auch anerkennen, dass es ja nicht nur die Saison bei Sporting nicht so gut läuft, sondern schon langfristiger.
Ja.
Und das ist ja nicht
die 4. Saison, die so kacke läuft. Also sagen wir so, vor 3 Jahren, als die erste Kacke lief, dann dachte man, ja okay, kommt halt mal vor, das ist halt mal eine Saison. Wir waren 12 Jahre ununterbrochen Playoffs, da bist du jetzt einmal nicht dabei passiert. Aber dann passiert es wieder. Und diese Saison wird es wahrscheinlich zum 4. Mal passieren, dass wir wieder kläglich ganz unten landen. Und da nach 4 Jahren ganz unten, da musst du jetzt einfach handeln. Das ist schon mindestens eine Saison zu spät, wo du handelst eigentlich.
Du magst schon recht haben, wie gesagt, aber jetzt schau mal Vancouver an. Die haben den Trainer, den Vertrag nicht verlängert. Ich weiß es nicht, wie lange läuft, wer macht den Vertrag noch?
Boah. Warte.
Die haben halt einfach knallhart, so du es kurz raus, wenn das nicht zählt, ich weiter. Die haben ja im Sommer gesagt, im Sommer, am Ende der Saison zum Trainer gesagt, gut, wir gehen nicht mit dir weiter und haben dann frischen Wind geholt. Und du siehst ja, bei Vancouver klappt es ja. Aber da die Mannschaft vorher arbeitet auch gut. Also, und die haben halt einen guten Sportdirektor, darf man auch nicht vergessen, Vancouver.
Das ist das Problem, Vermees hat sehr viel bei der Kaderplanung mitzureden. Und der Kader, der steht nicht ohne Grund so schlecht. Der ist seit 2 Jahren extrem klein, dünn und mit wenig Qualität ausgestattet. Und da Vermees da so viel mitzureden hat, geht das auch auf seine Kappe. Und deswegen braucht es da irgendwas Neues, dass
ja,
du da vielleicht einen Trainer... Ja, es ist... Also,
nein, wenn du sagst, als Sporting Kansas Fachmann, dann möchte ich dich natürlich nicht länger aufziehen damit.
Was man übrigens auch feststellen kann, Sporting ist in der Gesamttabelle auf Platz 28. Platz 29 ist Toronto, punktgleich allerdings mit einer Tordifferenz von -6. Sporting hat -5. Und ebenfalls punktgleich mit Platz 30 Montreal. Die haben eine Tordifferenz von -7. Also der Satz nach unten ist nicht ganz so weit. Und Montreal hat ja schon reagiert. Die haben am Wochenende auch wieder verloren und daraufhin ihren Trainer entlassen.
Ja, das geht dann doch schnell. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit den Vertrag von Peter Vermees rausgefunden, dank der MLS-AI. Weil auf Transfermarkt habe ich nichts gefunden. Und er hat noch Vertrag bis 28.
Ja, ist ja gar kein Problem.
Weißt du, der Vorteil ist, wenn du keinen Sportdirektor hast, sondern dein eigener Sportdirektor bist, dann kann halt auch keiner dich entlassen.
Ich gehe mal kurz in den Wald und eine Runde weinen und schreien. Bis gleich. Nee, da muss irgendwas passieren. Naja. Ich hoffe, wir können jetzt, haben alles geredet. Dann würde ich kurz eine Pause machen und danach darf die Anne über die Red Bulls reden, was ein bisschen positiver ausfallen dürfte aus ihrer Sicht.
Dann, ich habe was vergessen, als du in den Wald reingehst, dass du schon Pause machen. Ich habe schon auf Pause gedrückt.
Ach so.
Er war der Teamarzt des US-Turnteams und der Täter hinter dem größten Missbrauchsskandal der US-Sportgeschichte, Larry Nassar. Mehr als 250 junge Turnerinnen, viele noch Kinder, hat er jahrelang missbraucht. Aber niemand griff ein. Warum nicht? Wer wusste davon und wie konnte das System so lange wegsehen?
US Gymnastics und das Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde. Lange bevor ich von ihrer Kenntnis wusste.
Die ganze traurige Geschichte ab sofort bei Tatort Sport, überall wo es Podcasts gibt.
So, ich bin zurück aus meinem Waldspaziergang und habe meine Stimme geölt. Und nun darf Anne über die Red Bulls ölen.
Na gut, gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Die Red Bulls haben 2-1 gewonnen, allerdings war der Gegner auch Toronto. Dafür muss man sagen, haben die Red Bulls sich nicht so wahnsinnig gut angestellt, aber es war noch okay. Haben in der 94. oder 96. Minute sogar noch eine gelb-rote Karte kassiert. Bisschen unnötig, aber okay. Emil Forsberg mit beiden Toren ist okay, aber wie gesagt, der Gegner war halt Toronto. Ist halt, wenn du zu Hause bist, ein Gegner, den du schon auch schlagen solltest.
Ja, durchaus. Was sagst du zu dem Elfmeter? Ist das für dich einer oder nicht? Weil der, habe ich gesehen, der ist ja heiß diskutiert worden, wo Edwards gefoult wurde von, glaube Wingo.
Also sagen wir es mal so, wenn der jetzt nicht gegeben worden wäre, wäre es auch okay gewesen. Man kann beides machen.
Ja, ich glaube auch, das ist auch wie in der letzten Folge hatten wir es auch schon mal, es wird so ein 50-50-Ding ist, finde ich. Die Berührung ist da, aber sie sieht irgendwie strange aus. Also ja, kann man wenig machen, den Luft auflösen, geht halt auch nicht, aber ja, kann man auch nicht meckern. Okay, und gut, Daniel wird noch weniger sagen können über seine Sounders, wobei Daniel findet immer Worte.
Was soll man dazu sagen?
Wie lange ist eigentlich das Highlight-Video? 8 Minuten oder so?
Ja, aber die strecken ja jedes Video auf 7 Minuten, von daher. Ja.
Wer da acht Minuten findet, das war bestimmt Carballo, der sich wieder beschwert hat, dass das Video nur 3 Minuten geht.
Das Einzige, worüber man wirklich diskutieren konnte, war das vermeintliche 1-0 von den Sounders, was aber abseits war. Also das Einzige, worüber man diskutieren kann, ist, ob der Ball, der tatsächlich von dem Spieler von Houston kommt, nicht doch irgendwie kontrolliert war, weil in der Regel, oder die Regel besagt bezüglich Abseits, dass es lediglich bei einem kontrollierten Pass des Verteidigers eine neue Spielsituation entsteht. Und das war alles aber kein kontrollierter Pass, deswegen bin ich da ganz beim Schiedsrichter. Zumal das Spiel auch keinen Sieger verdient hatte, war langweilig. Müssen wir nicht drüber diskutieren und auch nicht länger reden als notwendig.
Dann können wir aber auch froh sein, dass das kein Spiel aus dem US Open Cup war. Der US-Verband hat nämlich alle Spiele, die bis dato jetzt in der, was ist das, in der zweiten Runde oder in der ersten Runde sogar, die stattgefunden haben, hat er einfach Highlights geschnitten, die immer 20 Minuten lang sind. Gut, klar, da kann kein 0-0 rauskommen, weil es dann am Ende zum Elfmeterschießen käme. Aber das wäre uns auch hier nicht erspart geblieben. Schön 20 Minuten Highlight-Video von einem 0-0, was dann ins Elfmeterschießen geht.
Klar, ey. Dann ist das schon ein Highlight, wenn der Ball irgendwie ins Aus geht wahrscheinlich.
Naja, man schneidet erstmal 10 Minuten vor Anpfiff, was so alles passiert und wie die Spieler auf dem Platz stehen und der Schiedsrichter auf die Uhr guckt. Da kannst du schon mal viel Zeit mitnehmen. Und dann auch nochmal zur Halbzeitpause.
No. Ventura hat übrigens gewonnen.
Ja, gegen ein Amateurteam.
Ja, und heute auch. Gut, dann hätte ich gesagt, bei Salt Lake gegen Dallas habe ich noch mitbekommen, gab es ja einmal in der 23. eine rote Karte von Piol, die ja, also ja, da gibt es nichts zu meckern, trappt ihn ganz klar auf den Fuß.
Aber warte doch, und da gibt's was zu meckern, Moment.
Was? An der Rot?
Ja, also,
ja, natürlich.
Wieso gibt man denn in der 23. Minute in so einer Situation Rot? Du kannst in der Situation...
Weil er ihn klar auf den Knöchel trappt.
Also, ja, er
Der dappt ihn auf den Fuß, aber nicht auf den Knöchel. Ja. Bist du eigentlich blind?
Also aus dem Spiel heraus tritt er ihn versehentlich auf den Fuß, weil sie beide an den Ball wollen. Aber da ist kein großes Verletzungsrisiko für den Gegenspieler. Da ist nichts Mutwilliges dabei. Das passiert aus der Situation heraus.
Er trifft ihn am Fußgelenk unten beim Knöchel.
Er tritt ihn auf den Fuß.
Nein, er tritt ihn auf das Fußgelenk.
Nein.
Doch.
Er kommt ja mehr oder weniger von oben, von schräg oben und tritt ihn auf den Fuß.
Aufs Fußgelenk? Ich schicke euch ein Foto in die Gruppe.
Und in der 23. Minute so eine Entscheidung zu treffen, die definitiv spielentscheidend ist, finde ich ein bisschen hart. Da wäre Gelb vollkommen in Ordnung gewesen.
Na, ich weiß nicht, das ist schon... Also, da kann schon... Also, ich finde, das ist klar Rot. Das ist... Also, so darfst du keinen Spieler treffen, da kann ja, was weiß ich, passieren.
Daniel, was sagst du dazu?
Klare Fehlentscheidung.
Das sehe ich jetzt anders. Da könnt ihr mal die Highlights angucken und mal schauen, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt rot oder nicht rot. Ja, es ist die 23. Minute, aber so wie ein Drift, das ist einfach gefährlich und für mich eine klare rote Karte.
Also gefährlich würde ich ja verstehen, wenn er von der Seite da reinrutschen würde oder so. Aber in dem Fall,
am Knöchel.
Beide wollen da auf den Ball. Beide sind sehr nah beieinander. Das ist eine ganz normale Situation, die in jedem Spiel passieren kann. Und also man sieht auch, es gab in diesem Spiel wahnsinnig viele gelbe Karten.
Aber der Salt Lake-Spieler kommt halt auch zu langsam. Das muss man halt auch sehen. Also der kommt viel zu langsam und trifft ihn dann halt oben am Knöchel oder halt da am Fußgelenk. Das ist halt einfach... Ich finde, da ist es wurscht, ob das die 5., die 23. oder die 60. Minute ist. Das ist einfach rote Karte.
Ja, aber nur weil jemand auf den Fuß tapst, das ist ja per se keine rote Karte.
Das ist nicht auf den Fuß tapsen, das ist was anderes auf den Fuß tapsen. Er trifft ihn am Fußgelenk. Und das ist für mich dann einfach rot.
Was sagt ihr zu dem...
Standbilder zählen wir sowas nicht, Vincent. Standbilder zählen wir sowas nicht.
Wenn man es auch im Ganzen anguckt, er kommt einfach zu spät und trifft ihn oben am Knöchel.
Die Sache ist aber wie folgt, du musst es ja immer differenziert betrachten. Wir haben das ja in der Bundesliga gehabt. Wir hatten ja die Szene mit Wirtz und Weißer und wir hatten Palinja gegen den Bochumer. Zwei, ich will nicht sagen identische Szenen, aber zwei Szenen, wo du jeweils diskutieren kannst, ob es eine rote Karte gibt oder nicht. Bei Weißer gab es, glaube ich, nur Gelb, bei Palinja gab es Rot. Beide Entscheidungen sind aber in der Art und Weise, wie sie gefallen sind, gerechtfertigt. Und in dem Fall ist es eher so wie bei Weißer, weil die, wie kann ich das jetzt kommunizieren? Der Kampf um den Ball ist schon früher Erfolg, sage ich mal. Also das hat, ich will nicht sagen im Eifer des Gefechtes, weil das klingt falsch, aber wenn du die Szene siehst, das ist ja, wie sage ich das jetzt? Es ist halt in meinen Augen eher um Kampf um den Ball. Und er dabt ihn ja auf den Fuß, in meinen Augen. Und dieses Standbild, das verzerrt das Ganze, was du auf uns reingeschickt hast, Vincent. Deswegen,
auch wenn man es ganz anguckt, das ist, der trifft ihn oben am Knöchel und kommt viel zu spät. Und das ist einfach, finde ich, an dem Sinn, dass das am Fußgelenk ist und nicht nur auf dem Fuß, sondern Fußgelenk, ist das für mich rote Karte. Das wäre was anderes, wenn die gleichzeitig am Ball oder so, aber der Dallas-Spieler ist vor ihm am Ball, und der ist halt Leg-Spieler, kommt einfach
zu spät. Ich habe mir das denn jetzt nochmal zweimal angeschaut, wenn ich es dir erklärt habe. Ich bin eher der Meinung, dass es so war wie bei Weißer gegen Würz. Es war dieser Kampf um den Ball. Es war jetzt nicht so eine Szene, wo wirklich, ich meine, der Kleine kam später dran, aber das war noch so ein Spielgeschehen-Szene. Und deswegen ist es nämlich eher gelb. Beziehungsweise für mich ist es keine klare Fehlentscheidung, weswegen der Videoschiri eigentlich nicht eingreifen hätte sollen, sondern gelb, vermutlich was am Feld stand, es dabei belassen hätte sollen.
Es gab übrigens rund um den Videoschiri noch eine witzige Situation. Der Schiedsrichter läuft heraus, guckt sich die Szene dann an und es gibt ein Foto, wie ein ein Real Salt Lake Fan, der sehr in der Nähe von diesem Schiedsrichter mit der Kamera ist, steht und ihm Geld entgegenhält. Der Schiedsrichter hat es leider nicht genommen. Ansonsten hatte Dallas ja auch noch einen Elfmeter. Der war okay, das war irgendwie schlecht verteidigt. Aber ja, der war auch schlecht geschossen, muss man auch dazu sagen. Ist dann dementsprechend gehalten worden. Kurz darauf ist aber das einzige Tor der Partie gefallen. Allerdings, also ich weiß gar nicht, wie lange der Schiedsrichter da letztendlich spielen wollte, weil es war in der 45. plus 7 und Nachspielzeit waren, glaube ich, irgendwie 4 Minuten oder sowas. Also er hat echt ewig spielen lassen und in dem Zusammenhang hat sich dann Real Salt Lake noch den Treffer fangen lassen.
No. Arbeitssieg für Dallas, kann man sagen. Von dem her nichts Aufregendes. Also jetzt vom Ergebnis zumindest abgesehen davon. Gab es auch ein bisschen mehr Aufregung? Wie gesagt, teilt uns mal gern und eure Meinung mit. Dann gab es sonst noch irgendwas Spannendes in der MLS? Mehr habe ich jetzt nicht gesehen von diesem Wochenende. Habt ihr da noch was?
Austin gegen San Diego sind mir zwei Sachen aufgefallen. Es gibt zwei Spieler, die verdienen sozusagen ihr Gehalt für den Tag. Die haben vernünftig gespielt. Der Rest auf dem Platz fand ich über die meisten Strecken hinweg nicht so besonders überzeugend. Diejenigen, die überzeugt haben, waren die beiden Torhüter, weil sie sehr stark gehalten haben. Also beide hatten sehr starke Aktionen. Das 2:1 von Austin, da würde ich dem San Diego-Torhüter noch nicht mal die Schuld geben. Die Verteidigung hat ihn, wie bei beiden Toren war das, hat sie ihn einfach komplett im Stich gelassen und in beiden Fällen war es die 1:1-Situation. Klar, vielleicht hätte er noch mal einen Schritt rauskommen können, vielleicht hätte er einen Schritt zur Seite gehen können. Alles möglich, aber die 1:1-Situation ist nun mal die schwerste mit. Danach hat er noch sehr, sehr stark gehalten und hat verhindert, dass da noch mehr Tore gegen San Diego kommen und auch der Austin-Torhüter, vor allem in der zweiten Halbzeit, hat gezeigt, dass er da durchaus berechtigt zwischen den Pfosten steht. Also, ja, war eine vernünftige Leistung von Stover und Dos Santos.
Das heißt, Gehalt entziehen und den Fans wieder geben, die im Stadion das anschauen mussten.
Was?
Die Spieler, die so schlecht waren, muss man das Gehalt für den Spieltag entziehen und den Fans schenken, die sehen mussten.
Wäre eine Idee, ja. Also das Spiel war, fand ich jetzt kein hochkarätiges Spiel.
Mhm.
Klar, es sind 3 Tore gefallen, 2-1 für Austin am Ende. Aber, also...
Ich sehe gerade, Austin hat 24% Ballbesitz nur und gewinnt. Ach du Scheiße.
Naja, kann sich auch hinten reinstellen einfach. Aber, also wie gesagt, das war qualitativ jetzt kein hochwertiges Spiel. Du hast mal so ein paar Szenen, die ganz nett sind, aber da sind es halt die Torhüter, die dann die meiste Arbeit machen.
Nö. No. Aber San Diego, glaubt mit der ersten MLS-Niederlage, oder?
Ja, genau, ist jetzt ihre erste.
Genau, nach 5 Spielen hat es jetzt San Diego doch erwischt. Stehen jetzt bei 2 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage. Ist akzeptabel für die erste Saison, würde ich sagen. Kann sich sehen lassen. Besser wie so mancher etablierte Gründungsverein.
Seit Vincent Moises.
Ja. Habt ihr sonst? Ich sehe gerade, dass Alex Mühl getroffen hat beim 3-0-Sieg von Nashville gegen Montreal. Das ist erwähnenswert. Habt ihr sonst noch was zu diesem Spieltag?
Ich habe nichts mehr.
Zu Real Salt Lake fällt mir gerade noch was ein. Die hatten besondere, wie bezeichnet man es, besondere Einlaufbegleitung. Sie hatten Hundewelpen dabei.
Oh, cute.
Aber naja, die Punkte hat sie nicht gebracht.
Naja, immerhin haben sie den Cuteness Award damit für den Spieltag. Hundewelpen gehen immer. Okay, lese ich noch kurz die restlichen Ergebnisse durch. Cincinnati, Atlanta waren 2-2. Minnesota, LA Galaxy haben wir, glaube ich, schon erwähnt, 2-2. Columbus, New York City FC 0-0. Orlando gewinnt 4-1 gegen DC United. Philadelphia 1-0 gegen St. Louis. Portland gewinnt auswärts 0-3, oder halt 3-0 gegen Colorado. Und das war's, denn da haben wir alles erwähnt. Gut. Dann hätte ich gesagt, machen wir noch eine kurze Pause und dann springen wir noch zum Nationalteam der USA, der Männer. Müssen wir auch besprechen, leider.
Hey, von da innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Da war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn. Er schoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
So, dann bringen wir mal die Versagergruppe der US-Männer hinter uns. Es war die CONCACAF Nations League und man hatte das Halbfinale gegen Panama vor der Brust. Und ja, ich glaube, man hat es ein bisschen auf die zu leichte Schulter genommen, denn letztendlich, man war das stärkere Team. Aber man machte die Chancen nicht, man vergab sie zu leichtsinnig und am Schluss gab es halt dann der Lucky Punch sozusagen in der 94. Minute von Waterman und er schießt dann somit Panama ins Finale und die USA nur ins Spiel um Platz 3. Habt ihr was zu dem Spiel zu sagen oder beziehungsweise habt ihr es gesehen?
Gesehen nicht, aber... Also, jetzt kommt Druck auf die US-Männer. Da sind sie sind von sämtlichen Experten zerrissen worden. Auch ehemalige Spieler haben sich da sehr direkt geäußert. Und einige Punkte verstehe ich, weil auch ich mittlerweile wirklich genervt bin. Sie werden immer so als die talentierte Generation dargestellt. Und das sind sie auch. Das sind wahnsinnig viele Spieler, die spielen in Europa, die spielen auch durchaus erfolgreich in Europa. Ein Pulisic zum Beispiel ist da ein gutes, guter Indiz für. Auch Weston McKennie ist da, spielt ja bei Juve mittlerweile sehr konstant. Und trotzdem schaffen sie es nicht, in Spielen mit der Nationalmannschaft mal konstant vernünftige Leistungen zu zeigen. Und es ist wieder der Gegner Panama. Also irgendwie scheinen sie es mit Panama zu haben. Und ich überlege gerade, war das damals Panama, wo sie an der WM-Quali gescheitert sind? Oder war es ein anderes Team, aber ähnliche Größe? Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, was halt wirklich stark kritisiert wird, ist, du kannst nicht nur Talent haben, du musst irgendwann auch mal zeigen, dass du wirklich was kannst. Und da darfst du nicht jedes Mal gegen solche Teams am Ende scheitern, die gegen beispielsweise europäische Mannschaften kein Problem wären oder nahezu kein Problem wären. Und was so ein bisschen fehlt, ist der Ehrgeiz, den dieses Team irgendwie in den wichtigen Spielen nicht an den Tag legt. Du bist da in der K.O.-Phase, du könntest ins Finale einziehen, du bist ja der amtierende Titelhalter und dann spielst du so lasch und lässt dir da kurz vor Schluss dann noch das Tor einschenken, hast davor Chancen vergeben, komplett unnötig. Schwierig, also du hast die WM im eigenen Land vor der Nase und stellst dich jetzt wieder so an. Und da kann man ja direkt zum nächsten Spiel schauen. Dann ging es im Spiel um Platz 3 gegen Kanada. Lief ja noch schlechter.
Man verlor 2-1.
Ja.
Diesmal zwar ein bisschen mehr Ballbesitz, aber schlechtere Statistiken. Da war halt Kanada auch ein bisschen gewillt. Man muss dazu sagen, Davis musste ja nach einer Viertelstunde circa raus mit einer Verletzung. War dann letztendlich ein Kreuzbandriss, leider für ihn. Sehr bitter auch für Kanada. Aber trotzdem schafften es halt einfach diese Kanadier, diesen Willen mitzubringen. Und mit David, der ein Tor und eine Vorlage für die Kanadier halt auch maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Und die Amerikaner, ich glaube Altgemann traf dann für die, waren einfach ja wieder gefahrenlos einfach. Auch hier an der Aufstellung, klar, ein bisschen, ein paar Veränderungen gab es. Agemann startete von Anfang an. Luna durfte auch starten. Und statt Ream hat dann, glaube ich, Carter Vickers gespielt und McKenzie und Arfstern. Ich glaube, das waren so die Veränderungen, also so ungefähr das halbe Team. Ja, kann man mal machen, Spiel um Platz 3, aber ich verstehe halt einfach nicht. Timothy Ware. Ich habe noch kein gutes USA-Spiel von diesem Typen gesehen. Wirklich noch keins. Ich verstehe seit Jahren nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wieso der jedes Mal spielt und das bei jedem Trainer. Ich verstehe es einfach nicht. Und was auch noch so eine Sache ist jetzt, vor allem beim Spiel gegen Panama, war auch McKennie, der auf dem Flügel gespielt hat und das ist für mich kein Flügelspieler. Dieser Typ ist für mich einfach in der Zentrale zu Hause und da gehört er auch hin und dort spielt er auch seine besten Spiele. Der ist ja mal als Rechtsverteidiger unterwegs, mal als Flügelspieler. Es ist ein zentraler Mittelfeldspieler, finde ich. Und dass die USA da halt auch nichts Besseres auf dem Flügel seitlich hat, oder beziehungsweise hätten sie wahrscheinlich schon, aber wieso da unbedingt ein Kenny spielen muss, McKennie, verstehe ich nicht. Ist nicht seine Position und das hat man beim Panama-Spiel bemerkt, beziehungsweise habe ich das gelesen, dass der da ziemlich verloren wirkte. Naja, alles sehr schade. Jesse Marsch hat somit seinen Landsmännern eine kleine Lektion erteilt mit Kanada, kann man so sagen. Kanada ist auf die Heim-WM nächstes Jahr aktuell einfach heißer drauf wie die USA. Und die müssen halt wirklich schauen. Wie Anne schon sagte, das Talent ist da, das Können ist da. Es sind halt noch so kleine Sachen, finde ich, wie jetzt eben ein Ware oder ein McKennie auf dem Flügel. Gegen Kanada hat er ja in der Zentrale gespielt, McKennie. Wo noch ein bisschen geschaut werden muss. Und ich finde, in der Stürmerposition sollte man sich dann auch mal auf einen Stürmer festlegen, wenn man einen hätte, der auch ein Torgarant ist. sowas wie bei Kanada eben ein David zum Beispiel oder David. Da finde ich, die USA hat gute Stürmer, aber nicht diesen krassen Stürmer. Das ist ein bisschen schade, aber ähnliches Problem haben wir ja mit Deutschland auch, wobei mittlerweile haben wir ja Kleindienst, easy.
Es gibt übrigens noch, die Amerikaner neigen dann dazu, natürlich auch gemeine Witze zu machen. Dieser Witz jetzt ist nicht ganz so gemein, aber klar, da werden jetzt Äpfel mit Birnen verglichen. Allerdings gibt es eine Auflistung, unter welchem Präsidenten welche Errungenschaften des US-Nationalteams erreicht wurden. Unter George W. Bush gewannen die US-Männer dreimal den Gold Cup und qualifizierten sich zweimal für die WM. Unter Obama gewannen sie einmal den Gold Cup und qualifizierten sich zweimal für die WM. Unter der ersten Regierung von Trump qualifizierten sie sich nicht für die WM, gewannen einmal den Gold Cup. Unter Biden gewannen sie zweimal die Nations League. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob es bei den Frauen war oder bei den Männern. Einmal den Gold Cup und sie qualifizierten sich für die WM. Ja, und jetzt unter Trump verloren sie die Nations League mal wieder.
Vielleicht noch eine kleine Sache. Ja, weil ich bin auch noch da. Wenn du bei dem Spiel auf kicker.de gehst, auf die Spiel von Kanada und USA, dann gibt es hier die Überschrift, verletzter Davis gibt Entwarnung, Mexiko gewinnt Nations League. Das ist die Überschrift. Und dann in dem zweiten Satz für den FC Bayern gab es den Fall Alphonso Davis nur zunächst beunruhigende Nachrichten. Nein, also, ich weiß, ob ihr das Folges oder die Szene gesehen habt, es sah schon, ja, ich will nicht sagen, nicht heftig aus, aber du hast schon gemerkt, ui, da ist ein bisschen mehr. Aber worauf ich eher hinaus, gerade bei Davies, jetzt gibt der Spielerberater ja Kanada die Schuld, weil er gespielt hat, weil er scheinbar irgendwie eine Oberschenkelverletzung hatte und dann trotzdem gespielt hat. Da mal schauen, was da noch wird.
Was ja schon interessant war, war ja auch, dass Kanada diese Verletzung erst enorm herunterspielen wollte. Auch Bayern sagte erst, dass die Verletzung viel geringer sei. Und ja, zum Nachhinein stellt sich raus, es ist ein Kreuzbandriss und eine Knorpelverletzung. Ist schon nicht ohne. Aus US-Sicht allerdings kann man auch noch dazu sagen, Kuss an MLS-Memes, die einfach nach solchen Tagen oder nach solchen Spielen immer die besten sind. Natürlich wird es von Donald Trump, da ist man sich ganz sicher, eine neue Verfügung geben. Und diese Verfügung heißt dann einfach, dass man alle Menschen aus Panama einen Bann auferlegt, dass sie nicht in die USA reisen dürfen.
Ist eigentlich Panama jetzt qualifiziert für die WM? Weil die anderen drei es geschafft haben. Schon dabei sind, oder?
Nee, ist noch nicht sicher, die spielen es ja noch aus.
Nee, weil ich frage nur, weil die Nations League in Europa, da qualifiziert sich das Siegerjahr, soweit ich weiß, oder?
Aber sie haben ja
da
nicht gewonnen.
Irgendwie was. Ja, aber dadurch, dass der Gewinner schon sicher dabei ist, hätte es ja sein können.
Super, keine Ahnung, wie es jetzt da abläuft.
Ja, egal, wir werden es sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge? Oder habt ihr noch irgendwas? Nein? Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und schaut gern auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen durch. Lest auch gern die neuen Artikel von Daniel bei Box2Box. US Soccernet. Was waren es? 3 oder 4 Artikel, Daniel?
3. USsoccernews.net.
Genau, 3 neue Artikel. Liest sie gern durch, sind sehr lesenswert, dauern auch nicht lang zum Lesen. Das heißt, die Zeit sollte keine Ausrede sein. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann ciao, miau.
Kurzer Werbeblock noch für Sideline, der USL-Podcast. Es wird eine zweite erste Liga geben. Was da passiert ist, hört ihr dort. Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.